sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Text zur heutigen Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 13, die Verse 20 und 21. Dort lesen wir: Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will. Er schaffe in uns, durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Ehre, ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Predigtreihe zum Hebräerbrief nähern wir uns dem Ende. Schon beim nächsten Mal werden wir auf die letzte Predigt in dieser Reihe hören. Wir haben gesehen, der Hebräerbrief, das ist Predigt und Brief in einem. Ja, also der Hebräerbrief ist eine Predigt, schriftlich verfasst und an Gemeinden versandt. Und unser heutiger Predigttext, das, was ich gerade vorgelesen habe, das stellt nun wahrscheinlich den Schlusspunkt der Predigt dar. Also dieser Predigt innerhalb des Hebräerbriefes. Und dieser Schlusspunkt, das ist ein Segenswunsch des Autors an seine Hörer. Ein Segenswunsch in Form eines Gebets. Mit diesem beendet der Autor hier seine Predigt. Ganz ähnlich wie wir das ja auch machen. Auch wir beenden unsere Predigten, ihr werdet es nachher erleben, mit einem Gebet, mit einem Segenswunsch für die hörende Gemeinde. Dieser Segenswunsch, dieses Segensgebet des Autors ist dabei keine bloße Formel. Also nichts, was mit dem Vorhergehenden thematisch nichts zu tun hätte. Na, ganz im Gegenteil. Dieser Segenswunsch, den wir gerade gelesen haben, dieses Gebet, das ist thematisch aufs Engste mit der Predigt zuvor verbunden. Oder anders ausgedrückt, diese Segenszusage an die Hebräer, die entspricht ganz den theologischen Einsichten der vorstehenden Predigt. Also entspricht ganz dem, was der Autor zuvor in der Predigt dargelegt hat. Wir wollen diesen Segenswunsch nun entsprechend seiner inneren Gliederung in drei Richtungen betrachten. In einem ersten Punkt wollen wir auf die Basis dieses Segenswunsches eingehen. Ja, auf die Grundlage, auf der der Autor den Hebräern hier Segen zusagt. Denn wie jede Zusage braucht auch die Segenszusage hier ein Fundament, eine sichere Basis, die trägt. Und wir werden im ersten Teil sehen, was genau diese Basis ist. In einem zweiten Teil soll es dann um den Inhalt, um den eigentlichen Inhalt dieser Segenszusage gehen. Ja, was erbittet denn der Autor hier konkret für seine Hörer? Hier ganz am Ende der Predigt, ja in diesem Schlusspunkt, in diesem Schlusswort, ja, was sagt er ihnen hier von Gott her zu? Und abschließend wollen wir dann noch etwas vom Ziel dieses Segenswunsches hören. Ja, und davon, auf welche Weise gerade dieser Segenswunsch hier zur Erreichung dieses Zieles beiträgt. Kommen wir zum ersten Punkt, der Basis des Segenswunsches, Gottes Erlösungswerk in Christus. Der Autor nennt diese Basis hier selbst im Vers 21. Dort lesen wir: Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Liebe Geschwister, die inhaltlichen Übereinstimmungen mit dem übrigen Inhalt des Hebräerbriefes sind hier in Vers 20 sehr deutlich, sowohl begrifflich als auch inhaltlich. Einige der Begriffe von Vers 20, die tauchen vorher im Hebräerbrief ausdrücklich auf. Andere wohl nicht ausdrücklich, aber dann doch nach ihrem Inhalt. Also der Autor spricht hier Themen an, die er vorher ausführlich behandelt hat. Ich nenne die Begriffe mal. Friede, dann der Sohn Gottes als Hirte seines Volkes, dann der Tod von Jesus Christus, dann seine Erhöhung aus dem Reich des Todes zu Gott dem Vater, ja, sein Eingehen in die himmlische Herrlichkeit, dann seine Herrschaft, das Thema seiner Herrschaft, und dann die Begründung eines ewigen Bundes durch sein sühnendes Blut. Ja, all das Begriffe, all das Themen, die er vorher ausführlich dargelegt hatte. Dann gehen wir das einmal durch. Zunächst heißt es hier, Gott ist es, der Frieden bringt. Andere Übersetzungen sprechen hier von dem Gott des Friedens. Und so steht es wohl auch im Grundtext. Aber die Aussage ist hier wohl dieselbe. Gemeint ist, dass Gott die Quelle und der Geber des Friedens ist. Ja, hier ist an den ewigen Frieden zu denken. Der Friede zwischen Gott und Mensch. Der Friede, der eben darin besteht, dass Gott dem Menschen nicht mehr zürnt. Hebräer 10 beispielsweise war von diesem Frieden die Rede. In den Versen 19 und 20 lasen wir da, liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Also Friede im Sinne eines ungehinderten Zugangs zu Gott. Friede im Sinne der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Ja, ein Thema, das der Autor ausführlich behandelt hat. Dann lesen wir hier von Jesus als dem großen Hirten seiner Schafe. Ja, gedacht ist daran, dass Jesus der Führer des Volkes Gottes ist. Ja, der Führer, der von Gott Erwählten. Ja, denken wir an Hebräer 2, wo ausdrücklich von diesem Hirtenamt des Sohnes die Rede war. Hebräer 2, Vers 10, weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Also der Sohn, der Gottes Volk, Gottes Schafe in die himmlische Ruhe bringt. Dann weiter, der Tod Jesu und seine Herausführung aus dem Reich der Toten. Ja, auch dieses Thema hat der Autor ausführlich dargelegt. Schon ganz zu Beginn, am Anfang des Hebräerbriefes, in diesem majestätischen Vorspann, da lasen wir, nachdem er, nämlich der Sohn, sein Leben zum Opfer dargebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Oder in Hebräer 2, Vers 9, da heißt es, aber wir sehen wir Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, seine Erniedrigung, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zu gut den Tod erleidet. Also sein Sterben und seine Herausführung aus dem Tod durch Gott, seine Verherrlichung in Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann das Thema seiner Herrschaft, ebenfalls mannigfach angesprochen. Hebräer 1, Verse 7 und 8, da heißt es, von den Engeln heißt es, Gott macht seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Aber zum Sohn sagt er, Gott, dein Thron bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Dein königliches Zepter bürgt für gerechte Herrschaft. Oder denken wir an die wiederholte Anwendung dieses Zitats aus Psalm 110, Vers 1 auf den Sohn. Ja, beispielsweise in Hebräer 1, Verse 13 und 14. Niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Also die Engel als Hilfskräfte, der Sohn demgegenüber als der Herr, als Gott selbst. Und zuletzt dann die Begründung eines ewigen Bundes durch sein sühnendes Blut. Ja, die Inkraftsetzung des neuen Bundes durch sein stellvertretendes Opfer. Ebenfalls ein Thema, das er sehr eingehend erörtert hatte. Denken wir an Hebräer 9. Ich lese nur einen Ausschnitt ab Vers 14b. Da heißt es, denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem ersten Bund zu erlösen. Also der im alten Bund verheißene neue Bund ist in Kraft. Oder wie es hier bei uns im Vers 20 heißt, Gott hat diesen Bund, diesen ewigen Bund, durch das Blut des Sohnes in Kraft gesetzt. Er hat sein Sühnopfer akzeptiert und er ist versöhnt. Die Erlösung ist vollbracht. Mal ganz nebenbei, die Erlösung geschieht ohne uns. Ja, diese Erlösung, so lesen wir es hier, ist ein Handeln Gottes von Gott dem Vater mit Gott dem Sohn. Ja, wir anderen, die wir davon profitieren, man kann es so sagen, wir kommen da gar nicht vor. Unsere Erlösung, ja, haben andere gewirkt, der Vater und der Sohn und sicher auch der Heilige Geist. Liebe Gemeinde, es ist deutlich, der Autor verbindet seinen Segenswunsch hier sehr eng mit seiner Predigt, mit dem Inhalt seiner Predigt. In der Predigt hatte er das Erlösungswerk Gottes ausführlich beschrieben und hier nun im Segenswunsch nimmt er stark zusammengefasst darauf Bezug, auf dieses Erlösungswerk Gottes. Und die Frage ist nun, warum tut er das? Warum erwähnt er hier dieses Erlösungshandeln Gottes, diese Versöhnung zwischen Gott und Mensch im Opfer Christi? Antwort: Weil gerade dieses Erlösungshandeln Gottes die Segnung der Hebräer überhaupt erst möglich macht, genauso wie die Segnung eines jeden anderen Menschen. Segnen bedeutet ja, seinem Nächsten Gutes von Gott her zuzusagen. Beispielsweise den Beistand Gottes, seine Güte, seine Hilfe. Aber genau das geht ja nur, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist, wenn Versöhnung da ist. Ja, ohne diese Basis kann es im Grunde keine Segenszusage wie in Vers 21 geben. Ja, in 3. Mose 9, da wird uns von dem ersten Opfergottesdienst Israels in der Stiftshütte berichtet. Und als die Opferzeremonie beendet war, da lesen wir, als Aaron alle Opfer dargebracht hatte, hob er seine Hände empor und segnete das Volk. Dann stieg er vom Altar herab. Zusammen mit Mose ging er in das heilige Zelt. Als sie wieder herauskamen und das Volk segneten, zeigte sich die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Verstehen wir, dass der Segen hier nach dem Opfer stattfand, ist von großer Bedeutung. Ja, Gott redete mit seinem Volk über dem geschehenen Opfer. Und er machte damit deutlich, sein Segen setzt ein Opfer voraus. Nur im Angesicht des Opfers kann und will Gott sein Volk segnen, kann und will Gott seinem Volk Frieden geben. Ja, damals wie heute war und ist der Segen Gottes an die Versöhnung gebunden. Erst die Versöhnung macht die Segnung von gefallenen Menschen überhaupt möglich. Ja, jede Segnung des Menschen durch Gott, die besonderen Segnungen für sein Volk, aber auch die allgemeinen Segnungen Gottes für alle Menschen. Hier haben sie ihren gemeinsamen Ursprung, ihre gemeinsame Basis im wirksamen Erlösungshandeln Gottes. Und von daher ist nachvollziehbar, dass der Autor gerade hier noch einmal so darauf Bezug nimmt. Hier, wo er den Hebräern den Segen Gottes zuspricht und sich selbst. Aber wie sieht diese Segenszusage des Autors nun inhaltlich aus? Was ist es, was er für die Hebräer von Gott erbittet? Darauf wollen wir im zweiten Predigtpunkt eingehen. Punkt 2 heute Morgen, der Inhalt des Segenswunsches für die Gemeinde, Gottes Heiligungswerk in uns. Liebe Gemeinde, von dem Inhalt dieses Segenswunsches lesen wir in Vers 21. Dort schreibt der Autor, er, also Gott, der die Versöhnung gewirkt hat, mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will. Er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Also in Vers 20 hatte der Autor hier über die Basis seiner Segenszusage gesprochen. Dort sprach er über Gott und sein Werk in Christus, über das, was Gott an und durch Christus getan hat. Das Erlösungswerk. Und hier nun spricht der Autor über den Inhalt dieser Segenszusage. Und auch hier spricht er über ein Werk Gottes. Über das Werk Gottes am und im Menschen, über sein Handeln an und in seinen Kindern, ja, über das Heiligungswerk. Erinnern wir uns, der Autor hatte in seiner Predigt nicht nur über dieses Versöhnungswerk gesprochen. Er sprach nicht nur darüber, was wir in Vers 20 unseres Textes lesen. Er sprach nicht nur über das Handeln Gottes. Nein, der Autor sprach in seiner Predigt auch über das Handeln des Menschen. Oder genauer darüber, was der Mensch, was die Hebräer tun sollen. Ja, der Autor brachte im Hebräerbrief ja neben vielen Erklärungen auch immer wieder Ermahnungen. Das wechselte sich ab. Erst erklärte er etwas und dann ermahnte er auf Basis dieser Erklärung. Und dieses Muster finden wir die ganze Predigt durch, von Anfang bis Ende. Ja, in Kapitel 1, da stellt er seinen Hörern die Größe und Vortrefflichkeit des Sohnes vor Augen. Schriftbeleg nach Schriftbeleg reihte er danach aneinander. Und dann unmittelbar im Anschluss, in Kapitel 2, ermahnt er, darum, eben weil der Sohn so vortrefflich ist, müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die einst Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich. Und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten dann wir heil davon kommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Oder denken wir, das war jetzt ganz vom Anfang, denken wir ganz an das Ende, Kapitel 13, ja, das Kapitel, wo auch unser Text drin steht. Ja, das steht ganz am Ende aller Erklärungen des Autors, am Ende aller Aussagen über das Werk Gottes in Christus. Und hier finden wir viele Ermahnungen zum Umgang mit Mitmenschen, viele Ermahnungen zu einem ethisch korrekten Verhalten. Ab Vers 1 heißt es da, hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Also der Autor sprach hier in seiner Predigt nicht nur über das Handeln Gottes, nicht nur über das Erlösungswerk Gottes in Christus, nein, er sprach am Beispiel der Hebräer auch über uns Menschen, darüber, wie die Hebräer und wir auf das Erlösungswerk Gottes reagieren sollten. Und da ging es um ein richtiges Verhalten in zweierlei Richtung. Einmal um das richtige Verhalten gegenüber Gott und dann auch um das richtige Verhalten zu unserem Nächsten. Die Hebräer sollten Gott gehorchen. Sie sollten im Glauben an Christus bleiben. Ja, das war das Gebot Gottes. Glaubt an meinen Sohn. Und daran sollten sie glauben, daran sollten sie bleiben. Sie sollten weiter nur auf die Zusagen Gottes in Christus vertrauen. Ja, darauf, dass er ihnen aus freier Gnade um seines Sohnes willen gnädig ist. Ja, sie sollten gerade daran festhalten, dass sie in Christus alles haben. Die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi, Vergebung und ewiges Leben. Und dieser Glaube sollte auch ihr Verhalten zu den Mitmenschen prägen. Sie sollten je länger, je mehr Christus ähnlicher werden. Ja, sie sollten sich in ihrem Verhalten zum Mitmenschen am offenbarten Willen Gottes orientieren. Nicht um gerettet zu werden, sondern aus Dankbarkeit für die geschenkte Erlösung. Zusammengefasst kann man sagen, die Hebräer sollten ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Ein Leben aus dem Glauben an Christus, ein Leben in der Heiligung. Wichtig, hier meint Heiligung nicht die stellungsgemäße Heiligung des Christen vor Gott. Also nicht die Heiligung, die allen Christen gemein ist. Diese stellungsgemäße Heiligung ist ein für alle Mal im Opfer Christi geschehen. Denn die bekommen wir aus freier Gnade um Christi willen geschenkt. Es ist die Heiligung, von der etwa Frage 60 des Heidelbergers spricht. Ja, unsere Vollkommenheit in Christus aus Glauben allein. Und dieser stellungsgemäße Heiligung, die ist da und die bleibt uns in Ewigkeit. Die können wir weder ausbauen noch schmälern. Hier in Hebräer 13 meint Heiligung etwas anderes. Hier meint Heiligung das praktische Leben im Glauben. Also Heiligung als eine Lebensführung, die sich an den Geboten Gottes orientiert. Ja, auch diese Heiligung haben im Grunde alle Christen. Jeder, der an Christus glaubt, orientiert sich an Gottes Geboten. Ja, allein schon der Glaube selbst ist hier als gehorsam zu werten. Also Heiligung als eine Lebensführung orientiert an den Geboten Gottes. Und hier nun kommen wir auf den Segenswunsch des Hebräerbriefautors zurück. Denn eben auf diese Heiligung der Hebräer bezieht sich sein Segenswunsch. Denn ihre praktische Heiligung bildet den Inhalt seines Segenswunsches. Und sehr wichtig ist hier, wie der Autor hier diese Heiligung beschreibt. Ja, anders als wir erwarten würden, beschreibt er sie nicht als Werk des Menschen, sondern als ein Werk Gottes. Ja, er bittet darum, dass Gott die Hebräer zum Gutestun befähigen soll. Dass Gott selbst in ihnen durch Christus das wirkt, was ihm gefällt. Und er nimmt sich damit hinein. Ja, er bittet dieses Wirken Gottes in seinem Leben das durch Christus auch für sich. Also ganz offensichtlich sieht der Autor hier Heiligung als Gottes Werk, als etwas, was Gott selbst im Leben des Christen wirken muss. Aber bitte nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, dass der Christ jetzt in diesem Prozess passiv ist. Er spricht ja hier von den Dingen, die sozusagen durch den Christen geschehen sollen. Nein, der Autor, der forderte die Hebräer ja ausdrücklich zum Leben im Glauben auf. Ja, sie sollten mit aller Entschiedenheit im Vertrauen bei Christus bleiben. Ja, ihr Leben mit aller Entschiedenheit an den Geboten Gottes ausrichten. Aber hier in Vers 21 wird klar, in eigener Kraft ist da nicht zu wollen. Ja, denken wir an Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 21. Da sagt er das von sich: Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Oder denken wir an den Heidelberger, Frage und Antwort 114. Können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Also können die vollkommen heilig leben? Nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Also Heiligung als etwas, das Gott macht. Heiligung als etwas, das für uns nicht verfügbar ist, das wir selbst im Grunde nicht in der Hand haben. Eben weil es Gottes Werk ist. Und gerade wegen dieser fehlenden Möglichkeit zur Selbstheiligung erbittet der Autor das hier. Für die Hebräer und auch für sich. Dabei ist sein Segenswunsch hier aber nicht nur ein frommer Wunsch. Ja, sein Segenswunsch ist jetzt, sage ich mal, nichts Menschliches. Und sein Segenswunsch ist auch nicht nur eine Bitte an Gott, sondern auch eine Zusage von Gott. Wir hatten ja gesagt, segnen bedeutet, seinem Nächsten Gutes von Gott her zuzusagen. Beispielsweise den Beistand Gottes, seine Güte, seine Hilfe oder eben auch sein heiligendes Wirken. Und Gegenstand dieser Segenszusage kann immer nur der offenbare Segen Gottes sein. Also wir können nur den Segen zusagen, den Gott uns in Christus bekannt gemacht hat. Ja, den Segen, den er in seinem Wort offenbart hat. Das, was er versprochen hat zu tun. Ja, wenn wir das einem Christen zusagen, was Gott in der Heiligen Schrift Christen zusagt, ja, dann hat dieser Segen Verheißung. Dann können wir sicher sein, dass der Segenswunsch in Erfüllung geht. Ja, denken wir an den Ausspruch, der Herr erhalte dich in deinem Glauben, geäußert gegenüber einem Christen. Ja, da können wir sicher sein, dieser Segen wird in Erfüllung gehen, denn Gott hat verheißen, uns im Glauben zu bewahren. Anders der Ausspruch, der Herr mache dich reich an Geld und Macht. Ja, für einen solchen Segen fehlt die Schriftgrundlage. Dieser Segen wird nicht in Erfüllung gehen. Beziehen wir das auf die Segenszusage hier in Vers 21, dann müssen wir zuversichtlich sein. Denn die Bitte des Autors um die Heiligung der Hebräer, die hat Schriftgrund. Ja, denken wir doch an Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Also die Christen als fruchttragende Reben, ja, die er wohl beschneidet, denen er auch mal Leiden schickt und Not und Probleme, aber die er nicht abzwickt, sondern die er eben heiligt. Oder denken wir an Philipper 2, Vers 13, wo es eben heißt, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also wir können sagen, Gott heiligte die Hebräer und er heiligt auch uns nach seiner Weisheit, in seinem Tempo und den einen so und die andere so. Es ist Gottes individuelles Werk für jeden Einzelnen von uns. Aber nochmal, das bedeutet keine Passivität. Ja, wir sollen und wir wollen mit ganzem Herzen nach Heiligung streben. Aber das heißt zuallererst, im Glauben an Christus zu bleiben. Ja, und alles von ihm und nur von ihm zu erwarten. Und diesem Glauben entspringen dann Liebe zu Gott und dem Nächsten. Also keine Passivität, aber, ich denke, so kann man es sagen, doch Gelassenheit. Gott ist es, der uns heiligt. Er tut es. Ja, wir können sicher sein, er sorgt dafür, dass unser Leben die Früchte bringt, die ihm gefallen. Auch wenn wir dies im Blick auf unser Leben nicht glauben mögen. Aber er hat es eben zugesagt und Gott lügt nicht. Und machen wir uns hier nicht verrückt. Ja, untersuchen wir unser Leben nicht ständig nach irgendwelchen Früchten. Ja, dann drehen wir uns wieder nur um uns selbst. Und wer aufrichtig zu sich ist, wird doch an sich nichts wirklich Gutes finden. Tiefe Depression wäre die Folge. Ja, machen wir Heiligung nicht zu einem Gesetz. Fangen wir nicht an, erneut eine Sollordnung aufzurichten. Eine Sollordnung, die da heißt, heilige dich. Nein, drehen wir uns um Christus. Er hat uns ein für alle Mal geheiligt. Eine Heiligung, die ewig bleibt. Eine Heiligung, die uns niemand mehr nehmen kann und über die wir uns jeden Tag freuen dürfen. Und im Vertrauen auf ihn liegt auch die Zusage der praktischen Heiligung. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 3,17, wo er sagt, der Herr Jesus Christus aber wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Und liebe Geschwister, wenn wir in diesem Leben vieles nicht unter die Füße kriegen sollten, und ich bin sicher, das wird so sein, weil wir Sünder sind. Wir sind bei Gott angenommen. Und im kommenden Leben, da werden wir wirklich sündlos sein. Da ist die Krankheit weg. Da ist die Sünde weg. Da stimmen dann Status und wesensmäßige Heiligung überein. Und diese Aussicht, die darf uns in allen Niederlagen, die wir hier erleiden mögen, trösten. Wir haben keinen Grund zu verzagen. Liebe Gemeinde, der Segenswunsch des Autors für die Gemeinde hat seine Basis in Gottes Erlösungswerk. In dem, was Gott in Christus für uns getan hat. Weil Christus sich als vollkommenes Opfer gab, kann und will Gott uns segnen. Der Inhalt dieses Segenswunsches ist Gottes Heiligungswerk in uns. Wir hatten gesehen, das ist mehr als ein frommer Wunsch. Ja, dieses Heiligungswerk ist eine Zusage Gottes an uns. Auf die können wir uns verlassen. Gott ist bei uns am Werk, bei einem jeden von uns. Auch wenn uns das nicht so vorkommen mag. Das ist ja, je länger wir im Glauben sind, desto mehr Sünden erkennen wir. Er arbeitet an uns, bis wir einmal in seine Herrlichkeit eingehen werden. Und jetzt bleibt nur noch die Frage, wozu das Ganze? Die Frage nach dem letzten Ziel. Warum hier diese beiden Werke Gottes? Einmal dieses Erlösungswerk, lange vor unserer Zeit, gänzlich ohne unser Zutun. Und dann das Heiligungswerk in uns, in unserer Zeit. Wozu dienen diese beiden Werke Gottes? Und auf diese Frage wollen wir im letzten Teil noch kurz eingehen. Der Segenswunsch für die Gemeinde nach seiner Basis, seinem Inhalt und seinem Zielpunkt 3, sein Ziel, Gottes Verherrlichung, Gott allein die Ehre. Liebe Geschwister, ist es nicht erstaunlich, wie hier in diesen Versen von unserem Heil gesprochen wird, von unserer Erlösung und unserer Heiligung. Beide stellt uns der Autor hier als Gotteswerke dar. Der Gott ist es, der in der Vergangenheit in Christus die Erlösung bewirkt hat, ohne uns, ohne unsere Mitwirkung. Ja, wir bekommen nur gesagt, dass wir in Christus erlöst sind. Wir dürfen es glauben, dass wir Vergebung und ewiges Leben haben, obwohl wir da nichts von fühlen. Ja, dass wir ein und allemal in ihm geheiligt sind, aus reiner Gnade. Da gibt es nichts, was wir dazu tun können. Gott ist es aber auch, der uns durch Christus heiligt. Ja, er ist es, der unsere Heiligung bewirkt. Sicher, wir sind bei diesem Werk mit dabei. Aber letztlich ist es doch Gott, der hier wirkt. Es ist sein Werk an uns durch Christus. Also unsere Annahme bei Gott und unsere Heiligung, beides Werke Gottes, die Gott selbst für uns gewirkt hat, beziehungsweise in uns wirkt. Was diese Einsicht bedeutet, das macht der Autor hier in Vers 21 klar. Ganz am Ende dort schreibt er, ihm, nämlich Gott, gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Wir sind vielleicht versucht, das als Floskel aufzufassen. Aber das ist es sicher nicht. Nein, dass Gott alle Ehre gebührt, das folgt vielmehr aus dem, was hier gesagt wurde. Aus diesem zweifachen Werk zu unserer Erlösung. Ja, er, der dreieinige Gott, ist es, der dieses Werk vollbringt. Von Anfang bis zum Ende. Er ist es, der den Frieden gebracht hat und bringt. Und damit ist er es natürlich auch, dem alle Ehre gebührt. So lasst auch uns heute Morgen neu dankbar werden über Gottes Werke. Lasst uns ihm bekennen, dass er allein unser Heil vollbringt. Dass wir nichts zu unserer Rettung getan haben und tun können. Beten wir ihn an für sein grundloses Erbarmen. Geben wir ihm wirklich die Ehre, die ihm zukommt. Ich schließe mit den Worten des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, mit den Worten aus Römer 11, ab Vers 33, einem wahren Jubelruf über die Herrlichkeit Gottes. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum. Wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile. Wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles. Durch Gott lebt alles. Zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Möge dies auch unser Jubel sein, liebe Gemeinde. Amen. Und der Frieden